Unser Gott ist ein Gott der Überraschungen. Wenn du in die Bibel schaust, dann wirst du das immer wieder feststellen, wenn du dort hineinschaust und die Geschichte Gottes mit den Menschen verfolgst, dass es immer wieder so überraschende Wendungen gibt. Es fängt schon im Grunde ganz vorne an, im ersten Buch Mose nach dem Sündenfall, Kapitel 3. Die Menschen werden aus dem Garten Eden vertrieben und Gottes Geschichte mit den Menschen ist nicht zu Ende. Sie geht weiter, sie fängt gerade dort erst richtig an, trotz dieses großen Desasters. Und weitere Überraschungen, die folgen immer dann, vor allen Dingen auch immer dann, wenn Gott Menschen in bestimmte Aufgaben beruft. Da erwähnt er einen Mose, wir haben das eben schon gehört, einen Totschläger, jemanden, der rhetorisch nicht sonderlich begabt war, um sein Volk aus Ägypten zu führen. Gerade ihn. Später dann beruft Gott durch Jesus Christus Zöllner und Fischer, um seine Gemeinde zu gründen. Unser Gott ist ein Gott der Überraschungen. Und unser Gott ist ein Gott, der uns Menschen, der dich und mich gebrauchen will. Nicht nur zu biblischen Zeiten war das so. Nicht nur zu biblischen Zeiten rief Gott die Betrüger und Totschläger, die Schwächlinge und Normalos in seinen Dienst. Er tut das auch noch heute. Er will uns gebrauchen. Unser Gott ist ein Gott, der uns gebrauchen will. Wir wollen zu diesem Thema in das erste Buch Samuel schauen und wir werden sehen, wie Gott einen Mann, Saul in diesem Fall, beruft, wie er ihn befähigt. Und wir werden auch sehen, worauf es im Dienst für Gott ganz zentral ankommt, was der wichtigste Punkt ist. Wen Gott beruft oder die überraschende Wahl Gottes, das ist unser erster Punkt, unser erster Gedanke, wen Gott beruft oder die überraschende Wahl Gottes. Und ich lese uns aus 1. Samuel 9, also 1. Samuel 9, Vers 1 bis 1. Samuel 10, Vers 1. Es war ein Mann von Benjamin mit Namen Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann. Und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Es hatte aber Kisch, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren. Und er sprach zu seinem Sohn Saul, »Nimm einen der Knechte mit dir, mach dich auf und geh hin und such die Eselinnen.« Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von Schalisha und fanden sie nicht. Sie gingen durch das Gebiet von Schaalim und sie waren nicht da. Sie gingen durchs Gebiet von Benjamin und fanden sie nicht. Als sie aber ins Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war, »Komm, lass uns wieder heimgehen. Mein Vater könnte sich sonst statt um die Eselinnen um uns sorgen.« Der aber sprach, »Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Nun lass uns dahin gehen. Vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen sollen.« Saul aber sprach zu seinem Knecht, »Wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen können. Was haben wir sonst?« Der Knecht antwortete Saul abermals und sprach, »Siehe, ich habe ein Viertel Silbertaler bei mir. Den wollen wir dem Mann Gottes geben, dass er uns unseren Weg sage.« Saul sprach zu seinem Knecht, »Du hast recht geredet. Komm, lass uns gehen.« Und als sie hingingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war, und den Aufgang zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herausgingen, um Wasser zu schöpfen. Zu ihnen sprachen sie, »Ist der Seher hier?« Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt, lasst uns zu dem Seher gehen. Denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vor Zeiten Seher. Sie antworteten ihnen, ja, er war gerade vor dir da, eile, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest hat auf der Höhe. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er kommt. Er segnet erst das Opfer, danach essen die, die geladen sind. Darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn treffen. Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag, bevor Saul kam, und gesagt, »Morgen, um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin. Den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philister Hand. Denn ich habe das Elend meines Volks angesehen, und sein Schreien ist vor mich gekommen.« Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund, »Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll.« Da trat Saul auf Samuel zu im Tor und sprach, »Sage mir, wo ist hier das Haus des Sehers?« Samuel antwortete Saul, »Ich bin der Seher. Geh vor mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben, und auf alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir Antwort geben. Und um die Eselinnen, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Hause deines Vaters?« Saul antwortete, »Bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches?« Samuel aber nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch, »Gib das Stück her, das ich dir gab, und dabei befahl, du solltest es bei dir zurückbehalten.« Da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz. Und er legte sie Saul vor und sprach, »Siehe, hier ist das Übriggebliebene, lege es vor dich hin und iss. Denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden für diese Stunde.« So aß Saul an jenem Tage mit Samuel. Und als sie hinabgegangen waren von der Höhe der Stadt, machten sie Saul ein Lager auf dem Dach. Und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul, »Steh auf, dass ich dich geleite.« Und Saul stand auf, und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie hinabkam an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul, »Sage dem Knecht, dass er vor uns vorangehe.« Und er ging voran. »Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat.« Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, »Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt.« In diesen ersten Versen dieses Kapitels, was ich uns gelesen habe, da wird unser Blick auf einen Mann gelenkt. Er heißt Saul. Und er ist jemand, der, das haben wir der Beschreibung entnommen, ja nicht nur optisch etwas hermacht, sondern wir bekommen es dann mit, wenn wir diese Verse lesen, dass er auch charakterlich einen guten Eindruck macht. Da ist sein Vater, dem die Eselinnen abhanden gekommen sind, und Saul macht sich als Sohn auf die Bitte seines Vaters sogleich auf die Suche nach diesen Tieren. Im Gegensatz zu den Söhnen Samuels, letzte Woche haben wir von ihnen ein bisschen gehört, und erst recht im Gegensatz zu den Söhnen Elis, die ganz zu Beginn des ersten Buchs Samuels auftauchen, im Gegensatz zu diesen Söhnen ist hier auf einmal ein Sohn, der seinem Vater gehorsam ist, der sofort tut, worum er ihn bittet. Und er ist nicht nur gehorsam, Saul, er ist auch höflich. Denn er ist nicht nur bereit, auf den Rat seines Knechtes zu hören und diesen Mann Gottes, Samuel, aufzusuchen. Nein, wie selbstverständlich will er ihm auch eine Gabe mitbringen. Also hier ist ein Sohn, der gute Manieren hat. Er weiß, was sich gehört. Hier ist ein Mann mit vorbildlichem Charakter. Hier ist jemand, der sollte doch der richtige König sein, oder? Es wird uns aber nicht nur beschrieben, hier der Charakter von Saul, sondern wir sehen auch in diesem ersten Abschnitt, wie Gott durch die normalen Dinge des Alltags die Wege lenkt. Da entlaufen dem Vater die Eselinnen, Saul macht sich auf den Weg, er geht überall hin, völlig vergebens. Doch am Ende, und darauf kommt es an, darauf läuft alles zu, am Ende trifft er Samuel. Da trifft er mit diesem Mann Gottes zusammen. Und man merkt sofort, wie diese Geschichte so geschrieben ist, das alles ist nicht nur eine zufällige Wendung, das alles hat Gott so gelenkt. Hier ist Gott am Werk, der die Fäden in der Hand hält. Und dann auf ein Wort Gottes hin und schon nach einem eindrucksvollen Festmahl, an dem ja Saul sehr geehrt wird, er kriegt den besten Platz, er kriegt das beste Stück Fleisch und so, ne, nach diesem eindrucksvollen Festmahl, wo er gar nicht weiß, wie ihm geschieht, da salbt Samuel den Saul heimlich zum König. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Er soll der König sein. Kein Wunder, könnte man jetzt sagen, schließlich ist Saul doch ein so vorbildlicher Mann, so wurde er uns beschrieben. Nein, es ist doch eine Überraschung, dass Gott ausgerechnet ihn, dass Gott ausgerechnet einen Benjaminiter beruft. Saul selbst, er bringt ja schon seine Verwunderung zum Ausdruck über die Ehre, die ihm zuteil wird. Er sagt in Kapitel 9, Vers 21, bin ich nicht ein Benjaminiter aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Einen Benjaminiter zum König zu salben, das war überraschend. Einen Benjaminiter zum König zu salben ist vielleicht so, ich habe überlegt, wie einen Ostfriesen zum Bundeskanzler zu wählen. Vielleicht. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es wäre ziemlich überraschend wahrscheinlich. Aber aus Gottes Sicht ist es gar nicht überraschend. Aus Gottes Sicht ist es überhaupt nicht überraschend. Denn das ist Gottes Art. Gott ruft ja mit Vorliebe die Kleinen. Er ruft mit Vorliebe die Unscheinbaren in seine Nachfolge und in seinen Dienst, die Schwachen. Paulus, er schreibt sehr viel später im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26 bis 29, schreibt er an die Korinther: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. So war die Korinther Gemeinde zusammengesetzt. Viele eher sozial schwächere Menschen. Und er schreibt dann weiter, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Gott ruft die Kleinen, er ruft die Unscheinbaren, er ruft die Schwachen, er ruft die Normalos in seine Nachfolge und in seinen Dienst. Bis heute ist das so. Und das gilt gerade auch für die christliche Gemeinde. Hier werden nicht nur die Superbegabten gebraucht. Hier werden nicht nur diejenigen gebraucht, die schon extra viel Erfahrung haben, die alles aus dem Ärmel schütteln können. Es ist nicht nur der Dienst von denen gefragt, die das schon immer gemacht haben oder die sich gut präsentieren und wunderschön reden können. Nein, Gott ruft auch die anderen in seinen Dienst. Gott ruft auch dich, wenn du zu Jesus gehörst, in seinen Dienst. Sei da nicht zu zurückhaltend. Denk nicht einfach, das sollen mal die anderen machen. Die Älteren vielleicht, die Erfahrenen vielleicht, die besonders Qualifizierten vielleicht. Solche menschlichen Erwägungen, solche weltlichen Überlegungen, die sollten niemanden, der zu Jesus gehört, von einem Dienst für ihn, von einem Dienst in seiner Gemeinde abhalten. Denn bei Gott läuft es anders. Wen Gott beruft, ist für uns Menschen oft überraschend, aber so ist es eben bei Gott. Er guckt nicht nur auf die Starken und Begabten, nicht nur auf die Leute mit Charisma und Ausstrahlung, sondern auch auf die Unscheinbaren, auf die Kleinen, auf die Durchschnittlichen. Auch sie sind bei ihm gefragt. Und so ruft Gott auch dich in seinen Dienst. Da ist die Frage, hast du dich da rufen lassen? Bringst du dich ein mit dem, was du kannst, wo du begabt bist? Ein zweiter Gedanke, das ist dann, wie Gott begabt. Wir haben ja eben geguckt, wen Gott beruft. Aha, gerade auch die Unscheinbaren, die nicht, ja, vielleicht Eindruck machen. Und wir schauen jetzt, wie Gott begabt, wie Gott diese Menschen auch begabt. Wie Gott begabt oder eine großartige Bestätigung. Und ich lese uns noch ein Stückchen weiter aus der Bibel. Ich nehme den einen Vers wieder mit auf, den wir eben schon gehört haben und lese jetzt also Kapitel 10. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt vor mir hergehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da an weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal, siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz, und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen, und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Als sie sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander, was ist mit dem Sohne des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort sprach, wer ist denn schon ihr Vater? Daher ist das Sprichwort gekommen, ist Saul auch unter den Propheten? Und als seine Verzückung aufgehört hatte, kam er nach Gibea. Es sprach aber Sauls Oheim zu ihm und zu seinem Knecht, wo seid ihr hingegangen? Er antwortete, die Eselin zu suchen, und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach der Oheim Sauls, sage mir, Was sagte euch Samuel? Saul antwortete seinem Oheim, er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien, aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpah und sprach zu den Israeliten, so sagt der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller Not und Bedrängnis geholfen hat, und habt gesprochen, nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das Los auf den Stamm Benjamin. Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann, fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn, ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort, und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König! Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus. Auch Saul ging heim nach Gibea, und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Aber einige ruchlose Leute sprachen, was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Stell dir vor, du stehst eines Tages an der Ampel oder an der Bushaltestelle irgendwo und plötzlich kommt jemand auf dich zu und sagt dir im Brustton der Überzeugung, du wirst der nächste Bundeskanzler. Wie würde es dir ergehen? Wie würdest du reagieren? Vielleicht würdest du denken, dieser Mann oder diese Frau, die muss so verrückt geworden sein. Wieso denn gerade ich? Ich? Ich bin doch gar nicht geeignet. Mich kennt doch keiner. Wer würde mich schon wählen? Jedenfalls würdest du diese Botschaft wahrscheinlich nicht glauben können. Ähnlich muss es Saul ergangen sein, nachdem er von Samuel zum König über Israel gesalbt worden war. Ausgerechnet er? Wieso nicht jemand anders? Jemand aus einem anderen Stamm? Jemand, der schon bekannter war im Volk? Jemand, den die Leute schätzten? Wieso gerade er? Plötzlich gesalbt für dieses hohe Amt, für ein Amt, das es zu diesem Zeitpunkt in Israel ja noch nicht einmal gegeben hat? Unbegreiflich. Unglaublich. Eine Botschaft, die man, obwohl sie von Samuel kam, diesem großen Mann Gottes, eine Botschaft, die man trotzdem kaum glauben konnte. Und die auch Saul wahrscheinlich kaum glauben konnte. Saul brauchte in dieser Situation nichts dringender als ein Zeichen der Bestätigung. Ein Zeichen der Bestätigung von Gott. Und Gott in seiner Gnade erschenkt Saul Zeichen der Bestätigung. Und zwar gleich mehrere. Wir lesen das hier, wie Samuel dem Saul ankündigt, welche Ereignisse in Kürze eintreffen. Zum Beispiel, dass die Eselin eben wiedergefunden werden und dass Männern begegnet, die drei Böcke tragen und drei Brote tragen. Also ganz viele Details. Und genauso trifft es ein. Genauso wie Samuel es gesagt hatte. Und bei Saul wächst diese Gewissheit, dass auch das Unglaubliche, was Samuel über das Königtum gesagt hatte, eintreffen würde, wenn auch sonst jedes Wort dieses Mannes eintrifft. Das stärkste Zeichen der Bestätigung war allerdings, dass der Geist Gottes über Saul kommen sollte. Samuel sagt ihm ja auch, und der Geist des Herrn, Vers 6, wird über dich kommen. Und tatsächlich, es geschieht so. Vers 10, der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen, mit diesen anderen Propheten, in Verzückung geriet. Also der Geist Gottes, der wirkte an ihm. Gott gibt Saul diese Zeichen der Bestätigung. Er gibt ihm Zeichen der Bestätigung, dass er tatsächlich berufen ist, dass er dieser Botschaft trauen kann. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass die Gabe des Heiligen Geistes hier nicht nur ja, so ein Mutmacher ist, ne, dass Saul eben merkt, okay, was Samuel sagt, das stimmt. Es ist ja mehr als das. Die Gabe des Heiligen Geistes bedeutet ja auch, dass er dadurch für diesen Dienst befähigt wird, für diese Aufgabe befähigt wird. Denn es heißt ja hier, ganz genau müssen wir da hinhören, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Es geht hier also um Veränderung, ne? Hier ist eine Verwandlung angekündigt. Eine Verwandlung, die der Heilige Geist schaffen wird bei Saul. Es wird also deutlich, dass Gott diejenigen, die er beruft, auch begabt. Gott begabt diejenigen, die er beruft. Er rüstet sie zu, er befähigt sie und er tut das durch den Heiligen Geist. Und das ist eine Linie, die wir ja bis heute ziehen können, die sich bis heute durchzieht. Heute gilt, was zu Sauls Zeiten noch etwas ganz Besonderes war, dass ihm der Geist Gottes geschenkt wurde, heute gilt das für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Der Heilige Geist ist ja ausgegossen über alle, die an Jesus Christus glauben. Und dieser Geist ist es dann, der dich befähigt zum Dienst für Gott. Weil dieser Geist gegeben ist, darum ist es möglich, dass auch die Schwachen und Unscheinbaren, die Normalen, die Gott ja beruft, einen Dienst für ihn tun. Darum ist es möglich, dass sie einen guten, einen fruchtbringenden Dienst tun. Weil Gott einen jeden, der gläubig ist, mit seinem Geist beschenkt. Und dieser Geist uns umwandelt, verändert und befähigt. Geist des Herrn wird über dich kommen, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Vers 6. Das ist, was auch noch heute gilt und passiert. So ist es der Heilige Geist, der Veränderung in dir wirkt, der dir charakterliche Reifung schenkt, der dir die Kraft schenkt, schlechte Angewohnheiten zu überwinden, Gutes einzuüben. Nicht sofort, sicherlich meistens, aber über die Jahre. Wenn du den Geist nicht dämpfst und wenn er in dir wirken kann. Es ist ebenso der Heilige Geist, der es dir auch schenkt, dass du in deinen Fähigkeiten wächst. Ich kann da ganz persönlich auch Zeugnis von ablegen, dass das so ist. Von meinem Naturell bin ich eigentlich niemand, der so es sucht, im Mittelpunkt zu stehen. Oder der gerne lange vor anderen Leuten spricht. Eigentlich nicht. Ich habe vor vielen Jahren einmal, als ich mich taufen lassen wollte in meiner Heimatgemeinde, das wahrscheinlich kürzeste Taufzeugnis aller Zeiten dort gehalten. Bin ich mir ziemlich sicher. Einfach, weil ich schnell da vorne wieder weg wollte. Aber Gottes Geist hat an mir gewirkt, hat mich verändert. So stehe ich vorne heute, ich predige und es geht mir so, wenn ich dann 3 Wochen im Urlaub war, dann habe ich schon das Gefühl, es fehlt mir irgendwie. Und ich weiß, dass ich da keine Ausnahme bin, dass Gottes Geist uns verändert. Ich habe auch mal mit anderen gesprochen, auch aus unserem Musikteam, da gab es auch welche, die haben gesagt, ja, bei mir ist das ganz ähnlich gewesen. Öffentlich Klavier spielen will ich eigentlich nicht. Heute spielen sie für uns. Gottes Geist, er befähigt uns. Er begabt diejenigen, die er auch beruft. Gottes Geist verändert alle, in denen er lebt. Und deshalb dürfen wir ermutigt sein, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Du darfst ermutigt sein, dich einzubringen in Gottes Gemeinde. Etwas Neues vielleicht zu wagen, was du noch nicht getan hast. wenn der Herr dich ruft, dann wird er dich befähigen. Und Gott sei Dank gibt er uns auch heute noch in seiner Gnade solche Zeichen auch der Bestätigung. Vielleicht ein ermutigendes Wort von jemand anderem, was uns motiviert, dass wir sagen, ja, wir versuchen es noch einmal. Vielleicht das innere Gefühl der Gewissheit, dass wir Zutrauen bekommen, auf dem richtigen Weg unterwegs zu sein. Bei Saul damals wuchs das Zutrauen in diese Berufung. Langsam jedenfalls. Wir haben es ja auch mitbekommen, er läuft erstmal weg, als da ausgelost wird nochmal öffentlich. Da hat er offenbar wieder ein bisschen Furcht. Da läuft er weg und versteckt sich. Aber so langsam wächst doch seine Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Und dann durch die Anerkennung auch, die öffentliche Anerkennung des Volkes dann, des breiten Volkes, da bekommt er Zutrauen in seine Berufung. Auch wir dürfen wissen, wenn Gott uns beruft, wen Gott beruft, den begabt er, den befähigt er auch. Darum nur mutig voran, denn getragen von Gottes Geist können auch die Einfachen und Schwachen, auch die Unauffälligen, die ganz normalen Leute ihren Beitrag zu Gottes Reich leisten. Denn so ist unser Gott. Er ist ein Gott, der uns gebrauchen will. Ein dritter Punkt, worauf es bei Gott ankommt, oder der entscheidende Punkt. Worauf es bei Gott ankommt, oder der entscheidende Punkt. Wer jetzt die Bibel kennt, wer schon weiter gelesen hat, das erste Buch Samuel, der weiß, dass das mit Sauls Königtum kein gutes Ende nehmen wird. Gott würde ihn verwerfen und er würde die Königswürde einem anderen, dem David, geben. Und das, obwohl alles so einen guten Anfang genommen hat. Denn wenn man diesen Text hier liest, den wir heute gelesen haben, dann denkt man das ja, ein vorbildlicher Mann, sehr verheißungsvoll, man hat einen positiven Eindruck. Und dann kommt ja noch Gott, begabt, befähigt ihn, schenkt ihm den Heiligen Geist. Und so kann man sich fragen, warum also sollte das mit Saul schiefgehen? Wieso würde das, was hier so gut begonnen hatte, später in einem Desaster enden? Der entscheidende Punkt, worauf es bei Gott ganz zentral ankommt, wird auch schon in diesem Text deutlich. Der entscheidende Punkt nämlich, an dem sich dann auch das Königtum Sauls entscheiden würde. Schauen wir, was Samuel Saul noch mitgibt, als er ihm diese Zeichen der Zurüstung ankündigt. Er sagt ihm, 1. Samuel 10, Vers 8, du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal, siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Saul sollte also auf weitere Aktion warten, bis Samuel wieder kommen würde und er ihm Anweisung geben würde. In diesem unauffälligen Vers wird ein wichtiges Prinzip deutlich. Sauls Königtum, seine ganze Herrschaft sollte eine Herrschaft unter Gottes Wort, unter der Herrschaft des Höchsten sein. Saul und die Könige Israels im Allgemeinen waren nie als so absolutistische Herrscher gedacht, die nach Lust und Laune tun und lassen konnten, was sie wollten. Sie waren immer als Könige gedacht, die unter Gottes Herrschaft und gebunden so an sein Wort regieren sollten. Ihnen war keine absolute Autorität, keine unbeschränkte Autorität gegeben, sondern ihre Autorität galt eben nur im Rahmen, den Gott durch sein Wort gesetzt hatte. Das ist dieser entscheidende Punkt, an dem sich auch Sauls Herrschaft entscheiden würde. Genau diese Stelle hier. Würde Saul bereit sein, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen? Würde er diesem Wort Samuels, er gibt Gottes Wort weiter, ist ein Prophet des Herrn, es ist ein Wort des Herrn, was er weitergibt. Würde er diesem Wort Samuels gehorsam sein? Würde er Gottes Wort im Generellen gehorsam sein? Oder würde er seine neue Rolle als König, in seiner neuen Rolle als König dieser Versuchung erliegen und seine Autorität und seine Machtfülle, die er dann ja hatte, über diese von Gott gesetzten Grenzen ja auszuweiten? Wie würde es laufen? Das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt also, worauf es bei Gott, beim Dienst für ihn zentral ankommt, ist der Gehorsam seinem Wort gegenüber. Wie es bei Saul ausgeht, werden wir sehen noch. Aber auch heute, liebe Geschwister, ist das der Punkt. Ist das die entscheidende Frage? Auf diesen Gehorsam, auf diese unbedingte Bindung an Gottes Wort, da kommt es auch für uns an. Auch was uns betrifft, ist das der Punkt. Bist du in deinem Handeln und Denken an Gottes Wort gebunden? Bist du ihm, dem Schöpfer aller Dinge, allzeit gehorsam? Ist sein Wort dieser Rahmen, in dem du dich bewegst? Ganz selbstverständlich? Ehrlich gesagt, ist das ja gar nicht einfach. Denn wer macht schon alles richtig, immer, in seinem Dienst? Wer ist so ganz ohne Fehler und Versäumnisse? Wer tut alles in der richtigen Art und Weise? Und wessen Verhalten ist stets von Liebe und Freundlichkeit geprägt? Und wer hat dann bei allem immer noch, ja, reine und selbstlose Motive? Ist das so? Bist du so jemand? So jemand, der Gott in allen Dingen vollkommen gehorsam ist? Nun, gute Nacht. Wir müssen wirklich gute Nacht sagen, wenn es wirklich an unserem Gehorsam hängen würde. Dann wären wir wirklich alle verloren. Und dann würden auch wir verdammt werden, so wie Saul später, ja, das verrate ich jetzt schon hier, das wisst ihr sicherlich auch, so wie Saul später aufgrund seines Ungehorsams dann doch noch verworfen werden würde. Gott sei Dank gibt es aber einen König, der besser ist als dieser König Saul. Es gibt einen König, der Gott, unserem Schöpfer, in allen Dingen gehorsam war. Es gibt einen König, der sich ihm stets bereitwillig unterordnete und seinen Willen tat. Es gibt einen König, der sagte von sich: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dass ich tue Gottes Willen. Einen König, der nie versagte, der nie lieblos war, der niemals etwas aus selbstsüchtigen Motiven tat. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus, um diesen König. Und sein Königtum ist deshalb auch nicht gescheitert. Nein, weil er gerecht und gehorsam war, darum wurde er von Gott erhöht und er herrscht und er regiert für alle Ewigkeit. Ist dieser Jesus dein König? Hoffentlich. Denn die gute Nachricht ist ja, in unserem Ungehorsam, in unserer Unvollkommenheit, in unseren Schwächen, die wir alle haben, wie sie Saul auch hatte, in allen diesen Dingen werden wir durch ihn, durch diesen König, gerecht. Glaubst du an diesen einen gehorsamen König? Ist er Jesus, dein Retter? Das ist der eine, der ganz entscheidende Punkt, auf den es ankommt, bei Gott. Damit kommen wir zum Schluss. Ja, Gott, er will uns gebrauchen. Das ist ihm ein Anliegen, das ist ihm wichtig. Schon daran zeigt sich, dass unser Gott so ein Gott der Überraschung ist. Dass er ja Menschen mit Schwächen und Fehlern, die ganz normalen Leute halt, dass er sie beruft und dass er sie für seinen Plan gebraucht und einsetzt. Und dass er uns dafür begabt und auch uns ausrüstet. Also hier stellt sich schon diese Frage, bist du da schon drin in einem Dienst für Gott? Und wenn nicht, wann geht es los? An welcher Stelle könnte es losgehen? Aber der entscheidende Punkt, ob dein Dienst gelingt, und der entscheidende Punkt, ob dein Leben generell gelingt, ist dann eben noch ein anderer. Setzt du dein Vertrauen auf diesen einen König, der vollkommen gehorsam war? Vertraust du ihm, Jesus Christus, in deinem Leben und Sterben? Ist er, dieser Herr, dein Retter? Denn Jesu Königtum ist nicht gescheitert. Er war vollkommen gehorsam. Er lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Darum vertrauen wir ihm. Amen. Ja, lasst uns miteinander ein Lied singen.